Ja, hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Und heute haben wir was ganz Besonderes für euch wieder vorbereitet. Was wir dabei haben, präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias. Ab geht's!
Hallo Peter, hallo du da draußen. Heute Thema in unserer Folge, das Thema Nudging. Peter hat ein super cooles Beispiel mitgebracht von einer Entscheidungsarchitektin. Also freut euch schon mal, um was es bei Entscheidungsarchitektin geht. Wir erklären euch, was ist ein Nudge, was sind Beispiele für Nudges. Wir erklären euch die Vorteile, die Nachteile und am Schluss auch, wo könnt ihr dieses Thema einsetzen. Wie könnt ihr selbst zum Entscheidungsarchitekten oder zu der Architektin werden? Und jetzt könnt ihr euch erstmal wieder entscheiden, ob ihr dranbleibt oder lieber was anderes anhört. Ja, schön, dass du noch dabei bist. Und wie immer bei uns, Peter, hattest du die letzten Tage eine wichtige Entscheidung?
Ja, Tobias, schön, dass du fragst, tatsächlich. Und zwar habe ich ein Entscheidungsproblem. Und ich habe mich auch noch nicht entschieden. Und zwar.
Du musstest mal in den Entscheidungsdomian kommen.
Ja, deswegen, da kannst du jetzt ja gleich mir mal helfen. Und zwar ist die Frage, es gibt die Möglichkeit, also Matthias, mein Partner und ich, wir machen das immer so, 20% unserer Zeit, das versuchen wir immer so, versuchen wir Experimente zu machen. Also wir haben ja so eine Unternehmensberatung und wenn das möglich ist, wollen wir mal 20% unserer Zeit, unserer Ressourcen nutzen, um Experimente zu machen. Also Sachen ausprobieren, was Neues zu machen. Das muss auch nicht in dem Geschäftsumfeld sein, sondern meistens sind es sogar andere Geschäftsideen. Und jetzt haben wir sozusagen die Überlegung zwischen zwei Geschäftsideen, müssen wir uns entscheiden. Eine ist ein Problem, was stark verifiziert ist, wo wir uns aber noch nicht so gut auskennen und wie wir das umsetzen wollen. Dass es aber sehr wahrscheinlich ist, dass wenn man es schafft, einen Weg zu finden, dort ein gutes Angebot zu machen, dass das Produkt funktioniert, weil es einen großen Bedarf ist, also ein verifiziertes Problem. Ja. Also eher eine sichere Sache, wo es darum geht, ja, einen Experten zu finden oder zu verstehen nochmal, wie genau kann ich das Problem lösen. Und die andere Sache ist so ein typisches, ich sag mal, so eine Jahrhundertidee, nenne ich es mal, so ein bisschen im Gefühl. Okay. Weißt du, ich meine? Also das Problem ist schon beobachtet, genau verifiziert ist es noch nicht ganz. Auch viele, ich sag mal, noch teilweise wirklich sehr ungewisse Sachen, wie monetarisiert man das, wie skaliert man das und so weiter. Also es ist so zwei Sachen, die so unterschiedlich sind. Also würdest du eher jetzt eins nehmen, was total hohes Risiko hat, aber die Möglichkeit hat, nachher am Ende, ich sag mal, dich zum Millionär zu machen? So ungefähr, könnte man sagen. Oder machst du eher was Solideres, wo du sagst, hey, das ist ziemlich klar und eindeutig, da geht es eher darum, das jetzt sorgfältig umzusetzen. Beides bleibt natürlich, ist ja immer so im Unternehmertum, alles ist immer auch ein Test.
Risikobehaftet,
aber das eine ist halt so typisch, ich habe die eine Idee, wenn das klappt, dann wow, Rakete. Aber natürlich 1000 Stufen noch dazu, 1000 Wenns und Abers und Fragen. Oder das andere, das Solide, wo man sagt, ja, da definitiv wird es da in den nächsten Jahren Bedarf geben. Mehr kann ich da natürlich noch nicht ganz zu sagen, aber jetzt mal allein von dem Verhältnis, was würde denn der Bauch sagen, wo würde es dich mehr hinziehen?
Naja, also der Bauch, den wird es wahrscheinlich zu dem zweiten hinziehen, jetzt rein aus dem Bauch raus. Ich glaube, es ist auch wurscht, für was du dich entscheidest, weil es ist ja eh leistbarer Verlust, also ist ja wohl bei beiden klar, wenn es schief geht, scheiß drauf, weil es eben diese 20% leistbarer Verlust sind.
Genau,
ja. Da ich ein großer Freund des Zufalls bin, würde ich einfach eine Münze werfen.
Das habe ich mir gedacht, aber da kann ich gar nicht. Also alles, was du da sagst, ist richtig, leistbarer Verlust, deswegen machen wir das auch. Aber Zufall, weißt du was, ich habe mein Kopf sagt mir, mach das solide und mein Bauch sagt mir, mach das Verrückte. Das ist irgendwie...
Ja, aber versuch mal rauszufinden, ob der Bauch das wirklich sagt.
Ja.
Werf mal die Münze, ohne drauf zu schauen. Ich glaube, du hast eine Erwartung, was auf der Münze drauf ist.
Na, wir haben das schon mal so ein bisschen, der eine sagt jetzt du hast dich zwischen zwei Optionen, der eine sagt jetzt eine Option, die du machen musst und in dem Moment sollst du in dich reinspüren, was du da fühlst.
Ja.
Ja, und da war das auch schon so, dass ich dann gesagt bekommen habe, ja, du machst jetzt die solide Sache und ich so, weißt du, ich meine?
Dann ist es doch klar.
Ja, gefühlsmäßig schon, naja, aber ich bin gespannt. Also sagst du, du willst einen Zufall entscheiden lassen.
Ja.
Ich glaube, wichtig ist, dass man sich hier definitiv einfach irgendwann entscheidet, so schnell wie möglich, weil es ist ja auch egal.
Ja, das ist ja auch Typ 2, ne, come on.
Das stimmt, ja. Ich glaube, ich bin dann Fan von dieser großen Sache, weil da natürlich die Herausforderung, diese Ungewissheit, die fasziniert mich da schon. Und ich habe ja mit dem Unternehmensberatung. Ja, ich muss meinen Partner noch überzeugen. Der hat natürlich auch was dazu sagen.
Mach, und außerdem will ich jetzt möglichst bald wissen, um was es da geht. Also
das erzähle ich dann beim nächsten Mal. Vielleicht sogar dann, wenn wir uns entschieden haben im Podcast, weil können unsere Zuhörerinnen uns da vielleicht sogar helfen, das Problem besser zu verstehen.
Tja, ich würde sagen, wir steigen ins heutige Thema ein. Ne? Heute geht es ja nicht um Münzwurf, wenn wir dazu vielleicht mal eine Folge machen müssen, entscheiden per Zufall.
Ja.
Aber heute soll es um Nudges gehen und da wird es ja eigentlich nicht dem Zufall überlassen.
Nee, ganz und gar nicht.
Magst du mal kurz erklären, vielleicht an einem Beispiel. Lass uns mal mit einem Beispiel ansteigen, wo wir das Thema Nudging erklären können. Hast du was mitgebracht?
Ja, und zwar stellen wir uns jetzt mal alle vor, nennen wir sie Christine. Ja, sie leitet eine Kantine in der Schule. Also sie ist ausgebildete Ernährungswissenschaftlerin und ist eine große Schule und sie hat halt dort im Endeffekt die Verantwortung, wie was für ein Essenplan da ist und wie im Endeffekt die Kantine gestaltet ist. Und Christine fragt sich halt, kann ich das Essverhalten, also die Entscheidungen, was gegessen wird, der Kinder positiv beeinflussen. Und das fragt sie sich, indem sie aber sagt, wie kann ich denn das Essen so arrangieren? Also sie möchte keine Bevormundung, ne? Sie möchte keine Bevormundung. Sie möchte jetzt nicht irgendwie sagen, das nehme ich jetzt aus einem Sortiment oder das mache ich jetzt teurer oder irgendwie sowas, ne? Sondern sie möchte
im Endeffekt auch nicht irgendwie das von oben durchsetzen, sagen, jetzt gibt's nur noch Gemüse. Die Kinder sollen wirklich entscheiden.
Richtig, die Kinder sollen selber entscheiden und es gibt auch keine Auswahleinschränkungen oder irgendwelche anderen Hürden oder Sachen, wo man sagt, so nee, da mache ich es den Kindern jetzt schwer.
Okay.
Damit nur noch, ich sag mal, Sellerie da ist. Ich kaufe nur Sellerie rein. Und jetzt mal die Frage an dich. Gib dir mal so 5 Möglichkeiten. Wie würdest du jetzt das Essen arrangieren, um das Essverhalten der Kinder positiv zu beeinflussen? Also erstens, du arrangierst es so, dass es für die Kinder den größten Nutzen bringt. Zweitens, nach Zufall. Drittens, du arrangierst das Essen so, dass die Kinder es auch selbst so gewählt hätten. Ja, also das ist immer so angeordnet, wie als wenn die Kinder es selbst wählen würden. Mhm. Und viertens, du ordnest es so nach den Lieferanten, die dir am meisten Schmiergeld bezahlen. Oder fünftens, du maximierst einfach den ökonomischen Gewinn der Kantine. Also schaust am Endeffekt so, dass das kaufe, was am Ende für dich nachher am meisten Gewinn abwirft.
Okay.
Was würdest du da für dich jetzt sagen? Also
ja, aus dem Bauch raus hätte ich jetzt natürlich gesagt, der Zufall, weil ich ein großer Freund des Zufalls bin.
Ja.
Aber ich glaube kaum, dass der Zufall das Ernährungsverhalten der Kinder positiv beeinflusst.
Das wahrscheinlich nicht und vor allen Dingen würde das ja auch bedeuten, dass wenn du es zufällig machst, es ja in jeder Kantine anders wäre. Ne? Das heißt, irgendwie bei einigen Kindern wäre es vielleicht gut, bei den anderen eher schlecht, bei den anderen nicht. Aber ich sag mal, Zufall ist ja auch ein bisschen, man gibt ein bisschen die Verantwortung ab, ne? Weil man sagt so, nee, da möchte ich mich nicht einmischen. Ja, hat alles so ein bisschen Vor- und Nachteil. Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt hier nicht das Schmiergeld annehmen willst. Aber ich glaube mal so, die Maximierung des Gewinns ist ja auch ganz oft, sage ich mal, wenn man es jetzt auch im Supermarkt mal kennt oder auch vielleicht, ich weiß es nicht, wie da die Ziele sind jetzt hier bei mir damals in der Audi-Kantine, kann ich mir auch vorstellen, dass da auch ökonomische Ziele sind, dass man schon sagt, okay, was verkaufe ich da, was stelle ich da
in den Essenplan? Ja, ich glaube, im Supermarkt ist das auf jeden Fall so, ne? Also ich denke an die Süßwaren an der Kasse, stehst du da mit deinen Kindern in der Schlange?
Ja.
Ich glaube, das ist jetzt nicht nach gesundem Ernährungsverhalten arrangiert.
Das glaube ich auch. Und drittens, also die Kinder, wie sie es auch selbst gewählt hätten, ist ja irgendwie total schwierig, weil was wählen sie selbst? Also was für Präferenzen haben sie eigentlich? Ist ja total individuell, ne? Und ändert sich wahrscheinlich auch. Also auch da kannst du es eigentlich nicht irgendwie klar definieren. Also arrangiert das so, was der größte Nutzen ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist der größte Nutzen? Und da hätte ich jetzt mal gesagt, das ersetzen wir mal durch bestes oder gesundes Ernährungsverhalten. Ne? Also wir versuchen mal so zu denken, dass der größte Nutzen für die Kinder das so wäre, dass sie satt werden, ist klar. Und aber auch gleichzeitig einfach ein gesundes Essverhalten entwickeln.
Genau, weil gesundes Essen heißt, die sind auch geistig fit, ne, haben da gutes Aufnahmevermögen, werden nicht fettleibig, können Sport treiben und so weiter und so fort.
Genau, also hat Christine was ausprobiert und Christine hat ausprobiert, indem sie sozusagen das Essen in der Kantine, wenn man reinkommt, so arrangiert hat, dass sie die gesunden Sachen zuerst sozusagen präsentiert hat, wie Salat, wie Apfel, wie was auch immer, eher nicht so die fleischlastigen, fettlastigen Sachen. Und erst weiter hinten sozusagen, wenn man dann weitergegangen ist, dran vorbeigegangen ist, kamen dann die anderen Sachen. Also sie hat im Endeffekt dort den Weg durch die Kantine, ja, also arrangiert, könnte man sagen. Also wie das Essen dort aufbereitet, drapiert ist und hat damit im Endeffekt gezeigt oder hat gemerkt, dass die Menschen, die Kinder in dem Fall dort deutlich mehr gesünderes Essen. Nur dadurch, dass sie im Endeffekt die Anordnung so gemacht haben, dass die Kinder zuerst an den gesunden Sachen vorbeilaufen. Also sie hat nichts weggenommen.
Das klingt irgendwie nachvollziehbar, ne? Weil wenn ich da reingehe in die Kantine, habe vielleicht Hunger und ich sehe da zuerst das Gesunde, greife ich halt schon mal zu. Ne? Wenn es dann auf dem Tablett drauf ist, dann
habe
ich es halt schon mal drauf.
Ne? Satisfizer kommt, da haben wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht, der sucht im Endeffekt die erstbeste Option, die passt und wenn ich Hunger habe, ich sag mal, der Apfel, der Salat, die Kartoffeln machen mich satt, nehme ich die vielleicht, wenn da jetzt das fettige Steak ist oder auch, ich sag mal, Fast Food, was es dann gibt, dann nehme ich das, ne, kennen wir ja auch alle oft, dass wir dann, Bequemlichkeit spielt da ja auch eine Rolle und uns dann eben nicht das Essen so zubereiten, wie es vielleicht gesund wäre, weil rational wissen wir Erwachsene es ja auch.
Ja.
Was hat Christine da gemacht? Das ist dieses kleine Beispiel, glaube ich, ist mal so ganz, kann man sich ganz gut vorstellen. Sie hat also diesen Kindern eine Möglichkeit gegeben, etwas zum Positiven verändert, ohne dass sie ihr was weggenommen hat oder verboten hat. Ja. Also sie hat hier in dem Fall, ist sie, das nennt man Entscheidungsarchitekt. Also sie hat diese Entscheidung ja wie ein Architekt gestaltet, indem sie, und das kann man sich sehr gut visuell vorstellen, den Weg von einem Eingang bis zur Kasse so gestaltet hat, dass man halt eben zuerst an den guten Sachen vorbei bekommt. Und das hat deutlich gezeigt, dass da eben ein besseres Ernährungsverhalten rausgekommen ist.
Okay, das heißt ja, es gibt eigentlich relativ viele Entscheidungsarchitekten und Architektinnen. Also eine Ärztin kann auch eine Entscheidungsarchitektin sein, weil die vielleicht mir die unterschiedlichen Möglichkeiten der Behandlung so erklärt, dass ich für mich was Sinnvolles auswähle, ohne mir jetzt irgendwie Optionen wegzunehmen. Oder mich dazu bevormunden, zu sagen, okay, das ist der richtige Weg.
Genau, richtig. Ja. Also was ja typisch ist manchmal ist, dass wenn dann gar keine Option genannt wird, das ist natürlich, das ist nicht Entscheidungsarchitektur, sondern sagen wir mal, sie sagt alle Optionen, die sie hat und beschreibt die und würde jetzt theoretisch auch die Vorteile und Nachteile für dich so individuell platzieren, dass du sagst, okay, dass sie sich damit positiv beeinflussen kann, dass du für dich das wählst, was für dich am besten ist, weil sie das schon ganz gut so arrangiert. Also wie arrangiert sie die Argumentation in dem Fall?
Okay.
Wie Studienberater könnte ja auch so sein, ein Verkäufer, der deine Bedürfnisse kennt und so weiter, aber eben auch Politiker. All das sind Entscheidungsarchitekten, weil sie mit ihrer Art und Weise, wie sie die Sachlage darlegen, wie sie auch eventuell gewisse Anreize schaffen, deine Entscheidung beeinflussen können. Und das sind aber, muss man sagen, alles kleine Änderungen. So wie wir bei Christine jetzt gesehen haben, sie hat ja im Endeffekt eigentlich nur gesagt, okay, die Anordnung des Essens, es bleibt alles das Gleiche, es ist immer noch das Gleiche da, die gleiche Auswahl, die ändere ich jetzt. Und zwar so, dass ich der Meinung bin, das hat einen positiven Einfluss. Und es hat ja, also kleine Änderungen der Rahmenbedingungen haben also einen großen Einfluss. Und das ist das Thema Nudging.
Cool. Ich habe es gecheckt. Ich glaube, wir fragen einfach mal Ada, ob sie uns das nochmal zusammenfasst, was ein Nudge ist, oder?
Ich glaube, ja. Das macht Sinn. Also Ada, Frage an dich. Was ist denn ein Nudge?
Ein Nudge ist ein kleiner Anstoß oder ein sanfter Schubs in die richtige Richtung. Es muss aber trotzdem leicht bleiben, den Nudge zu umgehen. Ich will weder eine Einschränkung der Auswahlmöglichkeiten, noch will ich Bevormundung oder gar ein Verbot.
Genau, sehr gut. Vielen Dank, Ada. Also entscheidend ist hier, es muss auch leicht sein, diesen Nudge zu umgehen. Also man kann jetzt nicht dir das Fenster zumauern. Das geht nicht.
Ja,
okay. Ja, also das geht natürlich nicht. Das sollte nicht das Ziel sein. Tobias, vielleicht Vorteile eines Nudges. Was sind die Vorteile eigentlich? Ne? Man kann jetzt natürlich fragen, okay, ist ja klar, man möchte was Positives bewirken. Ne? Aber warum sind Nudges so toll? Weil Nudges nutzen unsere, ja, ich sag mal, unbewussten Entscheidungsmechanismen aus, um dir im Endeffekt dabei zu helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Und das kostet halt nichts. Ja, wir haben ja schon ganz oft über Biases auch geredet, also systematische Verzerrungen, die im schnellen Denken ja dazu führen, dass du einfach ja eine Handlung durchführst, ja, da gar nicht so nachdenkst. Und hier wird in dem Fall ja gar nicht darüber nachgedacht. Ich greife einfach jetzt vielleicht mal öfter zum Salat, weil der schon da als erstes steht. Ich habe den als erstes gesehen. Also sie kosten uns nichts, ja. Ich habe jetzt kein Geld dafür bezahlt. Im Endeffekt arrangiere ich einfach nur das Essen, das gleiche da neu. Was auch ein Vorteil ist, dir wird nichts weggenommen. Ne? Ada hatte das schon gesagt. Keine Einschränkung der Auswahlvielfalt. Also weil ja viele auch sagen, ich möchte so viel Vielfalt wie möglich haben. Ich möchte alle Optionen frei zur Verfügung haben. Bei Nudges wird nichts eingeschränkt. Und haben eben, wenn man sie richtig anwendet, einen positiven Einfluss darauf, ein übergeordnetes Ziel zu erreichen, beziehungsweise dich auch daran zu erinnern, bestimmte Handlungen, die du nicht möchtest, die unerwünscht ist, zu unterlassen.
Ja, und das Schöne ist, du sagst ja keine Einschränkung der Auswahl, aber sie helfen mir trotzdem so ein Stück weit bei der Auswahl, weil oft ist es so, dass ich jetzt nicht in dem Thema drinstecke, nicht der Fachexperte, nehmen wir mal die Ärztin jetzt, die mir unterschiedliche Behandlungsmethoden erklärt. Und durch diese Entscheidungsarchitektur habe ich quasi alle Auswahl. Möglichkeiten, aber trotzdem hilft die mir so ein Stück weit, eine sinnvolle Entscheidung zu treffen.
Genau.
Das ist auch ein Vorteil.
Absolut, weil gerade in den Bereichen, wo du jetzt auch nicht absoluter Experte bist, wie sollst du da auch, ich sag mal, selbst mit bestem Gewissen, ja, und mit toll positiver Absicht von dir, dann eine wirklich sehr gute Entscheidung zu treffen, ja, das geht ja manchmal nicht, da brauchst du ja auch Unterstützung. Um dir aber dann nicht ja eine Entscheidung abzunehmen oder dich zu bevormunden, kann ich ja versuchen, dich in die richtige Richtung zu stupsen, zu nudgen. Ja, ne? Ja, gibt natürlich auch Kritik, muss man auch sagen, an dem die Thema Nudge. Naja, also am Ende muss man ja schon sagen, ist es ja trotzdem auch etwas, wo man, ich sag mal, beeinflusst. Ja, also man beeinflusst ja schon die Entscheidungsfindung mit dieser Architektur. Und das ist natürlich, wird kritisiert von einigen, die sagen, nee, also bitte die Finger weg. Stell dir vor, du hast jetzt jährlich einen Betrag, den du für deine Altersvorsorge abgibst am Ende des Jahres. Ja. Und jetzt kannst du dir überlegen, also der wird jährlich abgebucht und damit hast du halt in der Rente mehr Geld zur Verfügung. Oder du musst jedes Jahr entscheiden, ob du diesen Betrag abgeben willst oder welchen Betrag du abgeben willst. Und wenn du dich aber nicht entscheidest, also du vergisst es, bist irgendwie lazy oder was auch immer, dann wird der Betrag einfach auf null gesetzt. So, was ist denn jetzt das Bessere daran? Also die Kritiker am Netz würden sagen, hey, wir setzen auf null, weil er muss selber entscheiden, wie viel er ab, ne? Also,
ja.
Und also sagen wir, Befürworter eines Nudges sagen, hey, lass uns das doch auf, wenn er einmal, ich sag mal, 1000 Euro oder so im Jahr eingegeben hat, lass uns das doch beim nächsten Mal, wenn er sich nicht meldet, auf 1000 Euro lassen. Und dafür, wenn er dann meint, er möchte das ändern, kann er es aber jederzeit ändern. Man stellt sozusagen den Default anders ein. Also, passiert was? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Nee, habe ich verstanden. Die sagen, also, das Vergessen ist ja kein böser Wille, sagen die Befürworter. Und wir helfen ja den Menschen.
Richtig, wir wollen das Positive.
Für seine Altersvorsorge zu tun. Und der andere sagt, nee, das ist aber
Eingriff.
Du greifst da ein. Und wenn dir das nicht einzahlt, dann will er halt nicht. Und auch wenn es für ihn schlecht ist, hat er halt Pech gehabt.
Das ist
quasi die Seite der Kritiker.
Ja, so ein bisschen andersrum siehst du ja das ja auch. Hat sich ja jetzt ganz stark geändert mit diesen Abonnementfallen. Kennst du das bei den Smartphone-Anbietern und so, oder bei den Providern?
Ja, auch Zeitschriften.
Ja, ständig dann irgendwie 24 Monate verlängert, irgendwelche versteckten Kosten kamen dann auf einmal rein und dann hast du auf einmal einen Vertrag gehabt, der ist doppelt so teuer. Und die Leute haben ja darauf gesetzt und wussten das und haben das eingerechnet in ihre Modelle, haben die Schwäche des Konsumentens gewusst und haben gesagt, okay, wir geben den extrem rabattierte erste Jahre und dann die meisten oder die Hälfte oder ein großer Anteil vergisst halt dann zu kündigen rechtzeitig und danach stecken sie 24 Monate oder 12 Monate in der nächsten riesengroßen Ratenerhöhung.
Ja, oder die Süßwaren an der Kasse, ne?
Richtig.
Das wäre ja auch ein Nudge.
Richtig.
Wenn es bewusst eingesetzt ist, der ja eigentlich...
Quengelware nennt man das übrigens.
Genau, die Quengelware, richtig. Der ja schadet. Wobei, ich glaube, es gibt Supermärkte, die haben süßwarenfreie Kassen.
Ja, genau das ist dann ein Nudge. Ja, also in die positive Richtung eigentlich, weil ich nicht möchte. Es ist ja alles auf Kinderhöhe, auf Augenhöhe. Und ich sage halt einfach, ich möchte jetzt nicht, dass die Kinder dort die Süßigkeiten kriegen. In Anführungsstrichen, ich möchte sie vor ihrer eigenen Schwäche beschützen. Aber sie können ja, wenn sie bewusst wollen, wenn sie Süßigkeiten wollen, können sie ja bewusst ins Regal gehen und sich die holen. Also es ist ja nicht so, dass es das nicht gibt. Sie nimmt es ja nicht aus dem Sortiment raus.
Ja.
Da kann ich später vielleicht nochmal selbst was zu sagen. Da habe ich mich nämlich zum Beispiel auch extrem genatscht, weil Süßigkeiten ist für mich auch ein Riesenthema gewesen.
Okay.
Ja, also das ist die Kritik.
Ja, jetzt gibt es aber, glaube ich, auch wissenschaftliche Kritik, ne? Habe ich mitgekriegt. Wir sind da über einen Artikel gestolpert.
Ja, bevor wir da ganz kurz reingehen. Natürlich kann ich auch Nudges zur Manipulation benutzen. Muss man ja auch. Also es ist nicht nur die Kritik der freien Entscheidungsfindung, sondern ich habe ja immer gesagt, ich will positiv beeinflussen. Natürlich kann man auch negativ beeinflussen. Und da muss man natürlich auch sagen, wenn man nudgen kann, kann man natürlich auch, oder Entscheidungsarchitekt, wie sagt man, was ist das Verb für Architektur? Architektieren, bauen, keine Ahnung, eine Entscheidung formen kann, dann kann ich theoretisch auch mich überbevorteilen. Ja, das muss man dann auch wissen. Also es ist ein Weg vielleicht zur Manipulation. Also so ein Werkzeug in den falschen Händen muss man auch ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, du hast ja eben die Politik genannt, ne? Also ich denke, der ein oder andere wird jetzt an das Thema Wahlen denken. Da gab es ja durchaus Beeinflussung. Ich weiß nicht, ob das jetzt streng genommen teilweise Nudges waren.
Ja, Beispiel fängt damit an, das Lokal, die Wahllokale sind aber schwer zugänglich oder haben nur ganz begrenzte Öffnungszeiten. Man macht es jetzt, sag ich mal, vielleicht in einem gewissen Bereich, wo man weiß, da möchte man nicht unbedingt viel Wählerstimmen haben. Vielleicht gezielt schon schwer, wenn man dann da Einfluss hat. Also das weiß ich jetzt immer nicht. Aber sowas zum Beispiel, ne? Also ich verbiete nichts, aber ich lege Steine in den Weg. Und ich habe ja schon mal gesagt, sondern der Fluss, der muss ich dann erstmal da schwer durchschlängeln. Und damit mache ich die Entscheidung halt eben viel, viel schwerer als leichter. Deswegen muss man da auch sagen, man muss aufpassen, dass das nicht irgendwie zum Nachteil.
Ja, das Bild mit dem Fluss gefällt mir gut. Also das gibt es ja in beide Richtungen. Ne? Ich habe ein Flussbett, was vielleicht so ein bisschen steinig ist und Hindernisse drin hat. Und ich nehme da Steine raus. Das wäre quasi das positive Nudging. Also ich mache jemanden die Auswahl leichter. Ich mache das gesunde Essen gleich an den Anfang.
Das gewünschte Verhalten will ich schneller und besser und ohne Widerstand erreichen und nehme da Hürden raus, genau.
Genau, und das andere ist quasi das Umgekehrte. Ich mache den Zugang zu einer Option, erschwere ich.
Richtig.
Das kann im positiven Fall sein, ich erschwere den Zugang zu etwas Ungesünderem, um mal wieder in diesem Essensbeispiel zu bleiben. Oder wenn ich es negativ habe, ich erschwere vielleicht die freie Wahl.
Genau.
Indem ich das nächste Wahllokal einfach weiter wegziehe und ich weiß genau, in dieser Region, die wählen vielleicht eher nicht meine Partei. Und wenn die aber mehr Kilometer ins nächste Wahllokal, dann gehen die nicht wählen und dadurch kann ich ein Wahlergebnis ja beeinflussen.
Richtig. Ein Beispiel für, finde ich, ein bisschen manipulative Nudging sind diese AGBs, die man immer nur anklickt, aber die sind ja auch in einer Sprache. Also das steht ja alles da. Ne? Es ist alles da. Aber mit so viel Text und so einer kleinen Schrift und so einer komischen fachjuristischen Sprache, dass du einfach, ja, da platzt dir der Kopf. Also da wird es dir so schwer gemacht, dass du da am besten gar nicht reinliest und einfach nur checkst und sagst, okay, alles klar. Und dann hat man dann am Ende, weiß gar nicht, was du da im Endeffekt eigentlich jetzt alles, ich sag mal, zugestimmt hast. Ja, das ist auch so. Ja, könnte man ja auch einfacher machen.
Ja, also habe ich noch gar nicht so als Nudge interpretiert. Okay, jetzt lass uns vielleicht noch kurz zu dem Nachteil oder zu der Kritik aus der Wissenschaft kommen. Da sind wir ja kürzlich über einen Artikel gestolpert, ne?
Ja, also Kritik ist Publication Bias, also ein Veröffentlichungsbias. Das gibt's relativ häufig, die Kritik. Die hat auch Berechtigung, da ja in der Wissenschaft oft nur das veröffentlicht, wo, ich sag mal, erfolgreiche Ergebnisse da sind. Und die Ergebnisse, wo man jetzt vielleicht nicht die Evidenz einer gewissen Sache beweisen konnte und damit halt eben nicht jetzt den gewünschten Erfolg hatte, dass die Sachen seltener veröffentlicht werden. Und damit gibt es eine Verzerrung in die Richtung, dass gewisse, ja, ich sag mal, Verhaltensweisen, und hier sind wir ja in so einem sozialökonomischen Bereich, Nudging ist ja so ein Thema, dass das eine verzerrte Darstellung ist. Und da ist auch die Kritik, dass Nudging gar nicht so wissenschaftlich fundiert bewiesen ist und eben in diesen Publication Bias reingeht.
Okay, also vereinfacht gesagt, jetzt, es gibt 100 Studien, die einen positiven Effekt quasi herausgefunden haben und sagen, jawohl, das liegt am Nudging.
Ja.
Und es gibt aber vielleicht auch 100, wo Nudging untersucht wurde, die sagen, da war gar nicht Nudging der Wirkmechanismus, sondern es wurde halt zufällig dem Nudging zugeschrieben. Aber eigentlich war ein ganz anderer Effekt im Spiel. Und die wurden vielleicht eher nicht veröffentlicht.
Richtig.
Oder nicht berücksichtigt. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht bewiesen.
Genau, man weiß nicht, ob es sie gibt.
Okay.
Gibt es diese Veröffentlichungen überhaupt? Also man sieht ja dann nur die in irgendwelchen Medien veröffentlicht sind, in diesen typischen Plattformen, IEEE, was es da alles gibt und so weiter.
Jetzt würde ich sagen, okay, gut, dass wir es erwähnen. Manchmal wird vielleicht dem Nudging was zugeschrieben, für was es gar nicht alleine verantwortlich ist. Also ich glaube, das ist ganz gut. Jetzt quasi.
Nicht alles ist Nudging.
Nicht alles ist Nudging und das auch jetzt nicht als den heiligen Gral irgendwie der Entscheidungsarchitektur,
denke ich auch.
Da irgendwie zu feiern. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es aber genug Beispiele, wo wirklich man wirklich sagen kann, die funktionieren. Also für mich die Story, die männlichen Zuhörer werden es kennen, in den Toiletten, dann hat mir diese Fliegen oder Kerzen oder irgendwelche Fußballtore irgendwie reingemacht, damit die da besser zielen. Das ist ja wirklich so, dass es Kosten für die Reinigung spart. Also jetzt zu sagen, das funktioniert
80% weniger Verunreinigung. Das ist ja signifikant. Ja. Also wirklich. Und man muss ja auch sagen, Entscheidungsforschung ist ja ganz, ganz jung noch. Es basiert ja auf sozialem Verhaltensforschung und ist noch ganz, ganz jung, muss man auch sagen. Aber trotzdem ist es ja eine Empirie. Das heißt, und hier ist ja auch mal ein bisschen die Kritik, dass das ganz oft, man möchte da Modelle, Methodiken und weiß ich was, aber empirische Forschung ist ja allgemein ein bisschen kritisiert eben, weil man halt eben auch eben gerade diese Veröffentlichungsverzerrung hat.
Okay, wir nehmen einfach mit aus dieser Kritik, ein bisschen aufpassen, das nicht als heiligen Gral feiern, aber das ist doch, also das ist eine legitime Methode.
Genau.
Jetzt habe ich mich aber die ganze Zeit gefragt, wo wir darüber gesprochen haben, wer entscheidet denn jetzt, was gut ist, ne? Wir hatten es gerade mit der Manipulation.
Ja.
Also da ist ja ganz viel Meinung oder Wertvorstellung oder quasi Weltbild von dem Entscheidungsarchitekten, der Entscheidungsarchitektin drin, oder?
Absolut, ja. Deswegen ist es nicht ganz so einfach. Man sagt da so gesunder Menschenverstand, also sollte man da anwenden, aber das ist, wissen wir ja auch, dass das eben nicht immer der Fall ist. Aber ich hätte jetzt mal gesagt, wo kann man das anwenden oder beziehungsweise wer entscheidet, was gut ist, das muss dann jeweils immer in dem Bereich, wo man dann nudgen will, vielleicht dann auch die Verantwortungsträger entscheiden. Ja, also in Unternehmen vielleicht die Führung, in Städten vielleicht Bürgermeister und der Rat oder wer auch immer da was zu sagen hat, Politik vielleicht auch oder halt eben du auch für dich selbst oder als Elternteil. Also ich glaube, da muss man einfach an das Positive in den Menschen erstmal appellieren, weil sonst ist ja ganz klar, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, kann man das schon auch ein bisschen missbrauchen, wenn man die Mechanismen dahinter kennt.
Ja? Das Schöne ist ja, wenn jetzt viele Menschen unseren Podcast hören, ich spinne jetzt einfach mal ein bisschen rum, dann sind die sich ja des Mechanismus Nudging bewusst und dann können die das ja auch beurteilen. Mhm. Also ich nehme jetzt mal dieses Beispiel mit der Wahl, dann sehen die ja auch, hey, ich werde da gerade verarscht. Ne? Also da wird ein Nudge zu meinem Nachteil.
Wenn ihnen das auffällt, genau. Aber man darf ja nicht vergessen, dass Nudging da auch ein bisschen so auf unbewusste Verzerrungen, also auch Biases zurückgeht. Ne? Also sie machen sich ja, Nudging macht sich ja auch genau dieses schnelle Handeln bewusst. Also da muss man trotzdem dann aufmerksam bleiben. Aber du hast schon recht, man kann dann deutlich schneller vielleicht auch sowas erkennen, dass man da vielleicht falsch oder negativ manipuliert werden soll. Absolut, ja.
Ja, also ich finde schon, dass ich, seit ich dieses Prinzip kenne, da so ein bisschen aufmerksamer durch die Welt gehe und mir dann überlege, okay, war da jetzt eine Entscheidungsarchitektin oder Entscheidungsarchitekt am Werk?
Warum ist Nudging gut? Weil, ich meine, der Mensch erliegt ja gewissermaßen seinen eigenen Schwächen in gewissem Maße. Also wenn du immer perfekte Entscheidungen treffen willst, dann solltest du ja irgendwie schlussfolgern können wie Einstein. Du brauchst eigentlich alle Informationen, die es zur Verfügung gibt. Du musst extrem hohe kognitive Fähigkeiten haben, am besten Informationsverarbeitung, Leistungen wie ein Computer, frei von Biases und so weiter. All das geht ja nicht. Das heißt, du bist eigentlich in vielen Situationen sowieso eigentlich im Nachteil. Also Beispiel, stell dir vor, du willst eine Versicherung abschließen. Hast du keine Ahnung davon. Jetzt kommt ein Versicherungsverkäufer und will dir das verkaufen. Hat der nicht auch einen Interessenskonflikt? Und auch da, gerade in solchen Sachen, finde ich Nudging zum Beispiel zum Verbraucherschutz, also wirklich, wenn es darum geht, dich zum Positiven zu bewerten, weil du halt einfach ein Mensch bist und weil du nicht in jeder Lage, in jeder Situation optimale Entscheidungen treffen kannst, finde ich das gut. Du kannst ja am Ende trotzdem die schlechte Versicherung wählen, wenn du darauf Bock hast. Ja. Aber man könnte dich jetzt vielleicht schon dahin nudgen, indem es, ja, weiß ich nicht, eine Checkliste auszufüllen gibt oder irgendwas, die dich dann die gewisse Fragen beantwortet oder und so weiter und so weiter. Also ich finde, da können wir auch gleich mal zu ein paar Beispielen kommen. Ich weiß ja nicht, wo würdest du das zum Beispiel nutzen?
Auf jeden Fall. Also mein Thema ist ja das Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube schon, dass uns da gewisse Verhaltensmuster im Weg stehen, dass uns vielleicht Informationen fehlen. Und ja, nimm das Thema Energiesparen, ne? Gerade in aller Munde mit dem Thema Energiepreise, Gaskrise und so weiter und so fort. Können wir schon vorstellen, dass ich da in dem Bereich das Nudgen super nutzen kann. Ich glaube, es gibt sogar eine Initiative, die nennt sich Green Nudging, um wirklich Menschen durch eine Entscheidungsarchitektur zu nachhaltigem Verhalten, quasi zu nachhaltigen Entscheidungen quasi.
Okay, zu ökologischen, weil das jetzt Green Nudging heißt.
Ökologisch.
Super. Ja, das ist doch zum Beispiel genau. Also gewisse Verhaltensmuster, die wir auch in der Gewohnheit haben, abzulegen und dich dann positiv zum Wohle aller und dir selbst zu beeinflussen. Da fällt mir ein, sind diese Schilder, die an der Autobahn sind, hier mit so traurigen Sachen, die dann drauf sind, traurigen Bildern, wie einmal aufs Smartphone geguckt und jetzt Friedhofsbild. Ist das nicht eigentlich auch Nudging? Oder sind diese Schilder auf die Zigaretten, wie Rauchen tötet, auch Nudging? Weil es verbietet dir ja nichts. Es schränkt ja nicht ein, die Auswahl, aber es erinnert dich ja an etwas und ruft dann ein gewünschtes Verhalten in dir vor, oder?
Ja, also das macht nochmal eine Hürde, ne? Also ich muss eine Hürde überwinden. Ich muss vielleicht, wenn man jetzt mal diese Zigarettenbilder nimmt, muss einen Ekel überwinden, um dieses Produkt zu kaufen in dem Sinne.
Auch da gibt es natürlich immer eine Gewohnheit. Ne? Aber ich weiß noch, dass damals diese Bilder, als sie an der Autobahn so angefangen haben, das erste Mal so, dachte ich, oh, okay. Und hat man schon auch mal reflektiert und ist dann vielleicht nicht so schnell gefahren. Ja, ich zum Beispiel finde für Nudge zum Beispiel extrem ist das Thema Organspenden.
Ja.
Da gibt es ja in Deutschland die Opt-in-Regel, ne? Und in Österreich, glaube ich, zum Beispiel die Opt-out-Regel. Also das heißt eine Widerspruchsregel. Ne? In Deutschland muss ich aktiv Organspender werden. In Österreich muss ich aktiv dem widersprechen. Ich bin von vornherein Organspender. So, was hier nämlich genutzt wird, ist der Status Quo Bias, also Default Bias auch genannt. Da ist eine Einstellung gemacht worden von Anfang an. Wir kennen das auch auf dem Smartphone. Da gibt es auch gewisse Einstellungen und die ändert man zu 80% eigentlich nicht, weil die sind einmal so drin, bleibt so. Und jetzt muss man Energie aufwenden, um das zu ändern. So, genauso wie ich Energie aufwenden muss, auch Organspender zu werden. Und das zum Beispiel hindert schon viele daran, die es vielleicht wollen oder kein Problem damit hätten, Organ zu spenden, Organspender zu werden. Und das heißt, in Deutschland haben wir deutlich weniger Organe zur Verfügung. Das führt dazu, dass bei uns Menschen sterben deswegen. Und das zum Beispiel wäre doch ein Nudge, den finde ich positiv.
Ja.
Ne, also sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, weil die Wahl hast du ja immer noch dagegen, wieder zu sprechen. Es schränkt dann nichts ein. Ne? Es schränkt nichts ein, du hast freie Entscheidungsgewalt, aber es wird jetzt im Endeffekt, wirst du in eine Richtung gestupst, weil die Gesellschaft weiß, der gesunde Menschenverstand, nenne ich es jetzt mal wieder, dass viele Organe gut sind, weil du andere Menschen retten kannst.
Ja, und in dem Beispiel ist es, glaube ich, auch einfach zu sagen, okay, das ist was Gutes für den Menschen. Ich glaube, schwierig wird's, wenn das so ein bisschen widersprüchlich ist, was ist gut für den Menschen. Also wenn es da zwei unterschiedliche Meinungen gibt, was ist gut. Ne? Es gibt ein Lager, die einen sagen, das ist gut und die anderen sagen, nö, warum?
Ja, oder wann ist eigentlich, wenn du dann noch Anreize hinzubringst? Also Beispiel habe ich mal überlegt in der Firma, das Essen, also das Mittagessen zum Beispiel, zu subventionieren, wenn es vegetarisch ist. Wenn es nicht vegetarisch ist, dann nicht. Also ich nehme ja keine Option, aber das ist ja jetzt schon ein Stück mehr, glaube ich, noch als ein Nudge, oder? da mache ich ja schon ein Incentive dann rein. Also da auch da ja, genau. Gibt es, glaube ich, dann auch eine Grenze. Weil da zeige ich ja schon deutlich, was ich will.
Ja.
Naja.
Ich mache es vielleicht eher in der Kantine über, na, das erste ist eben nicht die Currywurst, sondern die Currywurst packe ich ans Ende. Und wenn du reinkommst, gibt es erstmal irgendwie was Vegetarisches oder so.
Das stimmt, ja.
Okay, also ich glaube, wir können jetzt noch weitermachen und wahrscheinlich noch 50 Beispiele. Ja, also ich glaube, man kann es überall anwenden, oder?
Ich hätte jetzt auch gesagt, also prinzipiell gibt es da eigentlich keine Einschränkungen. Ne? Also ich kann ja die Entscheidungen von anderen, von mir immer positiv beeinflussen und kann eigentlich in jedem Bereich da Möglichkeiten finden. Ich glaube, um da eigentlich auch tiefer einzusteigen und auch andere Möglichkeiten auch auf großen politischen Ebenen und sowas nicht mal durchzulösen, also da kann ich das Buch empfehlen. Nudge, so heißt es, können wir auch in den Shownotes verlinken.
In die Shownotes,
genau.
Muss ich jetzt keiner aufschreiben.
Kann man durchlesen, ist auf jeden Fall sehr interessant, mir hat sehr gut gefallen, ist jetzt auch nicht ein total wissenschaftliches Buch, aber geht natürlich schon auch ein bisschen.
Ich habe es auch gelesen, ja. Also ist mit den vielen Beispielen ist es eigentlich ganz anschaulich.
Kann man ganz gut lesen, ne? Kann man auch, ja, oder genau. Als Hörbuch vielleicht auch sich mal durchhören, also ich habe sowohl
es ist ein bisschen
auch.
Amerikanisch geprägt, also die Beispiele sind schon,
das stimmt.
Aber die sind super übertragbar, also ich finde, die sind übertragbar auf dein Privatleben, wie du sagst, gesunde Ernährung, Freizeitgestaltung, ne? Ich kann mir da Sachen draus ableiten, wie motiviere ich mich zu mehr Sport? Ich kann es auf Unternehmen übertragen, ich kann es auf Gesellschaft, wenn jemand sagt, okay, ich möchte in meinem Verein, in meinem Sportverein irgendwie anderes Verhalten an den Tag legen, was weiß ich, Sauberkeit in den Umkleiden, Duschen, auch da kann ich das Prinzip des Nudgings anwenden.
Also Verbote erzeugen ja auch oft eine Resistenz. Ja, und wenn ich kein Fan von Verboten und Bevormundungen bin und ich sage, ich möchte aber einen anderen Weg finden, kann ich über Nudging versuchen, das gewünschte Verhalten zu erreichen. Frage ist natürlich, wie nudge ich? Ne? Also was nutze ich dort im Endeffekt für einen Mechanismus, um die Menschen sozusagen dazu zu bringen, ihr Verhalten anzupassen und zu verändern im positiven Sinne?
Ja, hochspannendes Thema. Ich find's cool. Ich bin gespannt. Schreibt uns gerne mal, wenn ihr Nudges irgendwo ausprobiert habt.
Auch Beispiel für Nudges vielleicht auch mal. Was kennt ihr so? Würde mich auch mal interessieren.
Genau, ja. Wir sind gespannt. Also wir hoffen, wir haben euch ein bisschen Lust auf Nudging gemacht.
Genau.
Wollen wir mal in die nächste Folge schauen? Was kommt als nächstes?
Oh ja, sehr gerne. What's next, Tobias?
Ja, what's next? Wir haben mal wieder eine Gastfolge und zwar haben wir die Luisa Bergholz zu Gast und die hat ein Tool entwickelt, Entscheiden mit Leichtigkeit. Ne? Passt irgendwie so im Anschluss an diese Folge, ist in dem Sinne vielleicht auch Entscheidungsarchitektin, who knows?
Wer weiß.
Und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann wie immer Podcast folgen, abonniert uns, seid Follower auf Spotify, Apple, Google, Amazon. Noch besser, schreibt uns da eine Sternebewertung oder Rezension, dadurch werden wir auch ein bisschen sichtbarer.
Wir haben schon einige bekommen, richtig, richtig gut. Vielen Dank hier nochmal an alle und auch danke, dass ihr uns so toll bewertet habt. Also vielen, vielen Dank, das macht uns viel, viel Freude und auch die ganzen Zuhörer, die ganzen Streams und Downloads sind wirklich, muss man sagen, überraschend viele und ja, macht richtig Spaß. Ne? Also dass man das
ja,
so...
Ja, danke für den Support und eure Treue auch an unsere regelmäßigen Hörer.
Dankeschön.
Gibt ja doch einige Wiederholungstäter. Und wie immer, schreibt uns gerne an, entweder per E-Mail oder auf LinkedIn. Und vergesst auch nicht, wir haben den Entscheidungsdomian, also wenn ihr vor einer Entscheidungssituation steht. Wir helfen gerne, kommt in den Entscheidungsdomian und präsentiert da euren Entscheidungsfall und kriegt von uns ein bisschen Perspektiven.
Genau.
Das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen. Und zum Ende, wie immer, one more thing. Peter, hast du ein one more thing für uns?
Ja, ich habe ein one more thing und zwar genau zum Thema Nudge. Und zwar habe ich vor einem Jahr, also eigentlich habe ich vor 2 Jahren das Buch gelesen und vor einem Jahr habe ich mich entschieden, mein eigener Entscheidungsarchitekt zu werden. Und zwar wollte ich abnehmen. Und zwar eine ganze Stange, also 18 Kilo. Und das habe ich auch geschafft. Und zwar gerade letzte Woche.
Krass.
Und habe tatsächlich mit ganz vielen Nudges mein Entscheidungsverhalten ja verbessert. Und ja, weiß ich nicht, ist ganz schön viel.
Da will ich jetzt irgendwie mehr wissen. Hey, hast Bock auf eine Extra-Folge?
Müsste man eigentlich machen.
Also ich würde jetzt nicht die mit der Luisa irgendwie nochmal rausschieben. Komm, wir schieben jetzt einfach nur eine hinterher. Dann gibt es halt mal in der Woche 2 Folgen.
Machen wir noch einen Zusatz für Nudging. Nudging.
Ja, genau.
Real Nudging mit Bitte. Ja, okay, dann machen
alles
wir das
klar,
so.
Machen wir.
Also gibt es jetzt wirklich noch ein One More Thing. Bis gleich.
Ja, genau. Ciao. Bis gleich.